While shepherds watch their flock by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing, the music seems to come from afar. Now Joseph and his wife Mary.
So, ich hoffe, ihr habt es irgendwie geschafft, alle einen Kakao oder einen Kaffee zu bekommen oder was anderes. Es war ein bisschen schwierig eben mit dem heißen Wasser und das habe ich selbst mitbekommen. Wie auch immer, aber ihr seid hier. Und dieser Abend kann, soll, will auch sowas wie ein Schlüssel sein. Ein Schlüssel zu dieser Adventszeit, wo wir schon mittendrin sind, zu dieser ist ein Weihnachtsfest, was bevorsteht. Und die nächste Geschichte, wir sind jetzt im dritten und letzten Bereich schon angekommen, nämlich Weihnachten einmal anders. Man könnte auch sagen, ein bisschen verrückt oder ja, nicht immer alles nur optimal. Kennt ihr das? Man bereitet sich auf Weihnachten vor und dann läuft alles doch ganz anders als all die Pläne, die man sich geschmiedet hat. Und fällt der Adventskranz einfach von der Decke? Dann kann man sich drüber ärgern oder man kann sagen, danke Herr Jesus, dass er jetzt gefallen ist und nicht morgen um 10 oder um 10.30 Uhr. Danke, dass er nichts getroffen hat von den kostbaren Sachen, die da stehen. Guck mal, genau zwischen das kostbare Licht da unten und zwischen diese teure Gitarre ist das Ding gelandet und hat nichts verletzt, nichts zerstört, außer dass er selbst ein bisschen ramponiert ist. So, manche Dinge können uns sogar nutzen, die wir erstmal als schwierig oder als Krise empfinden. Und so ähnlich hat das eine Familie erlebt, um die Geschichte, um die es jetzt geht, nämlich der Schlüssel zu den Dingen. Mike, wo ist denn der Schlüssel? Rufe ich meinen Mann von der Kellertreppe aus zu. Wie bitte? Höre ich ihn aus dem Zimmer unseres Sohnes zwischen den Klängen von Jingle Bells zurückfragen. Und dann, Kinder, macht mal das iPad leiser. Der Schlüssel zum Keller, du weißt schon, rufe ich gut gelaunt und füge verschwörerisch hinzu. Gleich kommt doch der Weihnachtsmann und ich will, und da will ich im Keller noch mal kurz schauen, ob ich für ihn eine Flasche Wein finde. Der Weihnachtsmann, hahaha, ruft meine Tochter. Es ist Heiligabend. Ein wunderbarer Heiligabend. Draußen hat es geschneit. Zwar nur wenig, aber immerhin. Die hauchdünne Schneedecke glitzert im Licht der weihnachtlichen Straßenbeleuchtung. Es ist so richtig schön kalt. Draußen. Hier drinnen ist es schön warm. Im Familiendisplay flackert beruhigend ein digitales Kaminfeuer. Die Forellen mit Butter und Dill liegen schon im Ofen. Er muss nur noch angestellt werden. Die Kartoffeln sind bereits gekocht und befinden sich in ihrem Topf mit Deckel unter meiner Bettdecke, damit sie schön warm bleiben. Die Kinder haben Ferien, schon seit 2 Tagen. Das Krippenspiel war herzallerliebst. Die kleine Emma hat heute einen langen Mittagsschlaf gehalten und ist gut gelaunt. Sophie, unsere Große, hat ihr E-Book zugeklappt und alle warten jetzt gemeinsam in Bens Zimmer darauf, dass das silberne Glöckchen läutet, dass endlich Weihnachten wird. Jetzt fehlt nur noch eins. Der Weihnachtsmann muss kommen. Beziehungsweise ich. Die Geschenke warten schon auf dem runden Tisch im Keller, in einem großen braunen Sack. Dem Sack vom Weihnachtsmann, ist ja klar. Ich persönlich denke, ja, es hätte gereicht, die Geschenke in dem Sack zu verstecken und die Kinder darauf hinzuweisen, dass der Kellerraum für sie tabu ist. Ich meine, sie sind doch schon groß. Sie verstehen, dass man in den Wochen vor Weihnachten nicht im Haus nach Geschenken sucht. Und die kleine Emma ist noch so klein, die würde keinen Unterschied erkennen zwischen den vielen Dingen, die bei uns offen rumliegen und den paar Dingen, die nicht offen rumliegen. Noch nicht. Den sogenannten Geschenken, die bald, sehr bald schon unseren Vorrat an Dingen offiziell bereichern werden. Ich höre meinen Mann ein paar Stufen herunterkommen. In meiner Schreibtischschublade, links oben, raunt er mir zu. Ich nicke und betrete sein Büro. Es befindet sich direkt neben dem Kellerraum. Ich öffne die Schublade links oben. 17 Kugelschreiber, ein Taschenrechner, ein Messer, Moment mal, Visitenkarten, ein Stick in Spider-Man-Form, Briefmarkenbüro, Klammern, zwei Ersatzbrillen, ein paar alte Ratzefummel, unnütze Dinger, radieren eh nicht mehr richtig. Die können weg, entscheide ich, nehme sie und werfe sie direkt in den Papierkorb. Ich wühle weiter, verschiebe den Haufen nach rechts, nach links, nach vorne, nach hinten. Da ist kein Schlüssel, sage ich laut. Mann hört mich nicht. Er ist wieder hoch zu den Kindern gegangen. Ich gehe raus aus seinem Büro, stelle mich auf die untere Stufe der Kellertreppe und rufe, da ist kein Schlüssel. Was? Höre ich von oben. Da ist kein Schlüssel, rufe ich lauter. Ich bin leicht genervt. Eine blöde Idee, die Kellertür abzuschließen. Naja, was soll's. Heute ist Weihnachten, ich will mich nicht ärgern. Aber klar ist, hat der Schlüssel mein Schatz, höre ich meinen Mann mit sanfter Weihnachtsstimme säuseln. Dann eilt er die Treppe zu mir herunter, nimmt meinen Kopf zwischen seine Hände, gibt mir einen Weihnachtskuss. Betritt sein Büro, runzelt die Stirn angesichts der durchwühlten Schubladen, wirft einen prüfenden Blick unter den Schreibtisch, saugt die Luft ein, ein scharf zischendes Geräusch und holt die angeknabberten Ratzefummel wieder aus dem Papierkorb, legt sie wortlos in die Schublade zurück. Wühlt in dem Haufen, schiebt ihn nach rechts, nach links, nach vorne, nach hinten, schließt die obere Schublade, öffnet die darunterliegende, wühlt sie durch, schließt sie wieder, öffnet die darunterliegende, wühlt sie durch, schließt sie wieder, geht in die Hocke, öffnet die untere und letzte, wühlt, schließt sie wieder. Ich verlagere mein Gewicht vom linken aufs rechte Bein und sehe dabei zu, wie mein Mann auch die Schublade auf der anderen Seite des Schreibtischs durchwühlt. Na, nichts zu finden? Betone ich ruhig. Was für eine extrem bescheuerte Idee, den Keller abzuschließen. Mein Mann fährt sich durchs Haar. Ich bin mir ganz sicher, ich habe den Schlüssel in einer meiner Schreibtischschubladen gelegt, sagt er. Ich sehe eine kleine Schweißperle auf seiner Stirn. Da wische ich sie weg. Oder zumindest habe ich ihn an einen ganz sicheren Platz versteckt. Ich schöpfe Hoffnung. Ja, jetzt erinnere ich mich, fährt mein Mann fort. Es war ein ganz sicherer Ort. Und zwar welcher, frage ich neugierig interessiert. Ja, wenn ich das nur wüsste. Von oben ruft unsere Älteste. Was ist, geht's jetzt los? Der Weihnachtsmann hat sich verspätet, erklärt mein Mann in Richtung oberes Stockwerk. Es gibt keinen Weihnachtsmann, kontert unsere Tochter. Holt Mama jetzt endlich die Geschenke ins Wohnzimmer. Wir haben ein Problem, meine Süße, sage ich laut und klar. Nämlich welches? Papa hat den Schlüssel zum Keller verschlampt. Das ist nicht euer Ernst, oder? Ben! Sophies Stimme bekommt einen leicht schadenfrohen Tonfall. Papa findet den Kellerschlüssel nicht mehr. Es wird nichts aus deinem neuen Andor-Spiel. Nee, oder? Mischt sich jetzt unser Sohn ins Geschehen ein. Ich seufze. Komm, wir suchen ihn, es muss doch irgendwo sein. Mein Mann versucht motivierend zu klingen und es gelingt ihm auch. Die kleine Emma wird in ihrem Laufstall gesteckt, die beiden Großen helfen uns beim Suchen. Mein Mann nimmt sich nochmal den Schreibtisch vor. Ben inspiziert alle Schubladen in unserem Haus, die Dinge beinhalten. Dinge, die man immer wieder braucht und die darum in einer dieser Dinge-Schubladen landen. Wir haben zwei davon in der Küche, einen im Esszimmer und einen im Bad, einen in jedem Kinderzimmer und natürlich eine Menge im Kellerraum. Aber darin kann der Schlüssel ja schon mal nicht sein. Sophie schaut überall da, wo man nicht drauf kommen würde. Also an Stellen, wo man garantiert nie suchen würde, wenn man einen Schlüssel sucht. Am Schlüsselbund, im Zahnputzbecher, in Brillenetuis, im Safe, hinter dem Schreibtisch, im Besteckkasten, im Monopoly-Spiel, im Gitarrenkasten, bei den Putzmitteln. Nein, da würde mein Mann nie etwas verstecken. Er weiß ja gar nicht, dass es diese Putzmittel überhaupt gibt. Die Zeit vergeht. Ich schaue vor der Haustür nach, im Weihnachtsgesteck. Nichts. Im Briefkasten natürlich nicht. Es fängt an zu nieseln. Was soll das denn? Die hauchdünne Schneedecke verliert ihren Glanz und wird zum allvertrauten Matsch. Die Temperatur steigt. Die Stimmung sinkt. Ich suche weiter. Schimpfe leise vor mich hin. Mein Sohn Ben schimpft ebenfalls, aber lautstark. Sophie hat die Suche aufgegeben. Sie sitzt mit ihrem E-Book auf dem Sofa und liest. Emma winselt in ihrem Laufstall. Kann sich einer mal um Emma kümmern? Rufe ich genervt. Mein Mann flucht. Wo ist dieser verdammte Schlüssel? Ich gehe in die Küche und stelle den Ofen an. Wenigstens werden wir nicht verhungern. Dann nehme ich Emma aus dem Laufstall und gehe mit ihr ins Wohnzimmer. Ich setze sie meiner Großen auf den Schoß. Och Mama, seufzt sie, muss das sein? Ich lese doch. Lesen kannst du, wenn du alt bist, sage ich. Entweder du suchst mit oder du kümmerst dich um deine Schwester und pass auf, dass sie die Lebkuchen nicht abfrisst. Abfrisst? Meine Tochter starrt mich entsetzt an. Emma ist doch kein Hund. Das spielt jetzt keine Rolle, sage ich. Was liest du da eigentlich? Ach, so eine Weltraumsaga. Jetzt kämpft die Heldin sich gerade durch einen Meteoritenhagel hindurch. Von allen Seiten fliegen ihr die Dinger um die Ohren und sie muss... Es kracht. Ich hechte die Kellertreppe hinunter und sehe, wie Ben die Kellertür angreift. Ich will mein Andor-Spiel, wütet er und versetzt der Tür bei jedem Wort einen gewaltigen Tritt. Ich halte ihn fest, er windet sich. Können wir nicht einfach nochmal die Version vom letzten Jahr spielen? Die genervte Stimme meiner Tochter aus dem Wohnzimmer. Die ist wenigstens nicht eingesperrt. Nein, ich habe keine Lust auf die alte Version. Ich will die neue, schimpft mein Sohn. Es gibt ganz neue Helden und neue Monster, die will ich besiegen. Mit diesen Worten entreißt er sich meiner unentwindbaren Fesseltritt und Griff und tritt wieder heftig gegen die Kellertür. Gute Arbeit, also die Tür hängt fest in den Angeln. Mit Gewalt erreichst du gar nichts, belehre ich meinen Sohn. Das wollen wir mal sehen, gibt er mir zu verstehen und springt wieder gegen die Tür. Ach, was soll's, sage ich. Versuchen wir es zu zweit. Wir springen gegen die Tür. Ich schreie vor Schmerz auf und halte mir die Schulter. Mike, hast du die Treppe runter? Schluss damit, fährt er uns an. Spinnt ihr total? So eine neue Kellertür kostet ein Vermögen. Dann richtet er sich beschwichtigt an unseren Sohn. Sieh es doch mal so, Ben. Wir haben doch eh schon genügend Dinge. Lassen wir die Geschenke diesem Jahr einfach mal weg. Der Sohn springt dem Vater an die Gurgel. Zu Recht, denke ich, denn mein Mann hat sich sein Weihnachtsgeschenk, einen neuen Flachbildschirm, schon vor Wochen selbst gekauft und im Schlafzimmer aufgestellt. Okay, okay, wo ist das Telefon, röchelt Mike, entkommt dem kindlichen Würgegriff durch männliche Muskelkraft und stellt Ben auf den Boden ab. Vermutlich da, wo auch der Kellerschlüssel, deine Sicherungsfestplatte, Papas Fäustel und die Haargummis unserer Tochter sind, sagte ich erbost, sehr erbost. Was ist ein Fäustel? Fragt Ben. Ein dicker, fetter Hammer, sage ich. Emma fängt oben im Wohnzimmer an zu weinen. Klappe! Rufe ich nach oben. Mein Mann stampft die Treppe wieder hoch. Ich stampfe hinterher. Er greift nach seiner Jacke und schnappt sich sein Handy. Ich sehe ihn auf dem Display herumhacken. Dann höre ich seine Stimme. Müller hier. Guten Abend. Ja, ja, fröhliche Weihnachten. Wir brauchen den Schlüsseldienst. Ja, es muss heute sein. Eine ganz normale Kellertür. Nein, nicht die Heizungskellertür. Der Weihnachtskeller, wo die Geschenke sind. Also ein ganz normaler Keller eben. Ich fasse es nicht. Er will den Schlüsseldienst anrufen an Heiligabend. Was? Ich höre meinen Mann nach Luft schnappen. Ich springe auf und renne zu ihm. Er scheint zu kollabieren. Ich halte ihn fest, fächle ihm Luft zu. 500 Euro? Sind Sie wahnsinnig? So viel haben mir die Geschenke zusammen nicht gekostet. Er beginnt den Mann auf der anderen Seite der Leitung wüst zu beschimpfen. Sie sind ein mieser Abzockladen. Sie nehmen es von den Lebendigen, aber ohne mich, ohne mich. Sie scheinheilige Möchtegernhelfer. Ich reiße ihm den Hörer aus der Hand und lege lautstark nach. Und wenn Sie dieses Gespräch aufzeichnen sollten, dann lassen Sie mich Folgendes sagen. Ich hasse es, vor verschlossenen Türen zu stehen. Aber mehr noch hasse ich alle Leute, die daraus Gewinn schlagen, dass andere so doof sind und nicht wissen, wo sie ihren Kram haben. Ein Tuten der Leitung. Er oder sie hat aufgelegt. Frechheit, knurrt mein Mann. Frechheit, fauche ich. Ein dumpfer Schlag ertönt, dann ein Schrei. Eine halbe Stunde später sitze ich mit unserem Sohn in der Notfallaufnahme. Er hat versucht, mit dem Fäustel, der übrigens in der Garage stand, die Kellertür einzuschlagen und sich dabei den Arm ausgerenkt. Er brüllt wie am Spieß. Die Kellertür hat einen Riss, aber um den weiteren Durchbruch kann ich mich jetzt nicht kümmern. Um 23.19 Uhr kommen wir zurück. Es regnet. Im Haus stinkt es nach verbranntem Fisch. Emma schläft neben dem Weihnachtsbaum. An ihrem Mund kleben Lebkuchenkrümel. Sophie sitzt auf dem Sofa und liest. Neben ihr steht eine geleerte Müslischale. Ben macht sich auch ein Müsli. Sein Arm ist wieder eingerenkt. Ich gehe ins Schlafzimmer. Mein Mann liegt auf dem Bett und guckt fern. Da bist du ja wieder, sagt er. Alles okay mit Ben? Ja, alles okay, sage ich und setze mich auf die Bettkante. Hast du die Tür eingeschlagen? Nein, sagte er. Hast du den Schlüssel gefunden? Ich habe nicht weiter danach gesucht. Die Forellen sind verbrannt, sage ich. Ich weiß, sagt er. Du hättest den Herd rechtzeitig ausstellen sollen, sage ich. Ja, hätte ich machen sollen, sagte er. Hast du schon was gegessen, frage ich. Ja, sagt er. Und was? Kartoffeln, sagt er, habe ich hier im Bett gefunden. Na super, sage ich. Von unten klingelt das silberne Glöckchen. Wir blicken uns an. Mein Mann steht auf. Wir gehen die Treppe runter. Die Kerzen am Baum brennen. Emma wurde zu ihrer eigenen Sicherheit ein Stück vom Baum weggelagert. Sophie hat ihr E-Book zugeklappt. Sie hält das Glöckchen in der Hand.
Ich bin fertig mit Lesen, sagte sie und lächelt. Es ging gut aus. Sie ist heil durch den Meteoritenhagel hindurchgekommen.
Wie schön für sie, sage ich. Ben löffelt sein Müsli. Mike schaltet das digitale Kaminfeuer aus. Es ist jetzt dunkel. Nur die Kerzen am Baum leuchten. Ich pflücke mir einen Lebkuchen von einem der unteren Äste und knabbere ein wenig daran herum. Großen Appetit habe ich nicht, aber Durst. Ich gehe in die Küche und trinke einen halben Liter Wasser aus dem Wasserhahn. Wir nehmen uns Decken und Kissen und kuscheln uns auf dem Teppich um den Baum herum. Nicht zu nah, versteht sich. Ben hat das iPad aus seinem Zimmer mitgebracht. Wir hören Jingle Bells immer wieder und gucken den Baum an. Emma schnarcht ein wenig. Es klingt so süß. In Bens müden Augen spiegelt sich das Kerzenlicht. Ich bin froh, dass sein Arm wieder okay ist. Sophie schmiegt sich an mich. Weißt du, Mama, sagt sie, diese vielen Dinge, manchmal kämpfen wir uns durch sie hindurch, wie durch einen Meteoritenhagel. Aber woran wir wirklich unser Herz hängen, das ist doch etwas ganz anderes. Kluges Mädchen, sage ich und streichle ihr Haar. Ich hätte trotzdem gerne heute mein neues Andor-Spiel ausprobiert, sagt mein Sohn. Ich auch, mein Schatz, sag ich. Plötzlich springt mein Mann auf.
Ich weiß wieder, wo ich ihn hingelegt habe, sagt er. Greift nach seiner Jacke, rennt nach draußen. Wir hören, wie die Autotür geöffnet und nach kurzer Zeit wieder geschlossen wird. Mike kommt zurück ins Haus. Wir schauen ihn wortlos an.
Im Handschuhfach, sagt er und lächelt unseren Sohn an, der kaum noch die Augen offen halten kann. Lust auf Bescherung? Morgen, sagt Ben. Jetzt kann ich nicht mehr. Aber morgen, morgen besiege ich alle Monster. Wie gesagt, manches Weihnachtsfest endet nicht so, wie man gedacht hat. Aber das muss nicht heißen, dass es deswegen verloren geht. Sondern die wirklich wichtigen Dinge kann man nicht in Papier einpacken. Denn die atmen. Und die wohnen in der Regel ganz nah bei uns oder wohnten einmal ganz nah bei uns und wir freuen uns, sie wiederzusehen. Der Videoclip, den wir uns jetzt anschauen, ist ein bisschen exotisch. Ich hoffe, ihr habt Sinn für ein bisschen Exotik zu Weihnachten. Er ist von der Hillsong Church in London vor 2 Jahren oder 3 Jahren, haben die bei ihrem Weihnachtsspektakulär, glaube ich, nennen sie das, dieses Stück aufgeführt mit dem Lied Drummer Boy. Es geht hier um Jesus, es gibt eine klare Botschaft drin. Wie gesagt, ein bisschen anders verpackt. Ich wünsche euch viel Freude dabei.
Oh,
Wo immer wir dieses Zentrum aus dem Auge verlieren, verlieren wir Weihnachten. Es geht darum, ihn zu anbeten und nicht die Dinge, wenn sie noch so schön sind. Lasset uns anbeten, ist auch in Deutschland ein sehr, sehr bekanntes Weihnachtslied. Es berührt mein Herz jedes Mal aufs Neue, weil das ist, worum es wirklich geht. Die nächste Geschichte ist die verrückteste, die ich heute vorlese. Die fordert uns vielleicht ein bisschen heraus. Ist geschrieben von einem Jugendpastor aus Frankfurt, den wir vor vielen Jahren kennengelernt haben, von Micky Wiese. Und er lässt uns wieder mit anderen Augen Weihnachten sehen. Vielleicht auf die verrückteste Weise, die ich bisher gelesen habe. Aber lasst euch mal drauf ein. Für uns Landeier ist es immer ganz interessant, wie Großstädter leben. Das kommt auch hier ein bisschen rüber. Weihnachten im Waschsalon. Wenn es draußen in diesem Jahr selbst für einen Winter bitter kalt war, herrschte hier drin mollige Wärme. Es war auch angenehm unaufdringlich nach Waschmittel. Also irgendwie nach einer Mischung aus 22% Zitrusaroma, 13% Myrrhe, 11% Butteraroma, 7% Bieraroma, 9% Weihrauch, 6,66% Vogelscheiße, 1% altem Frittierfett, 9% Tannennadeln, 3% Datteln, 1% Hering und ein paar weitere undefinierbare Anteile. Monoton surrten die Maschine des 24-Stunden-Waschsalons im Erdgeschoss der alten Wohnanlage Wartesaal zur Ewigkeit in einem geheimnisvollen Takt. Wenn man sich eine Weile darauf einließ und ganz genau hinhörte, konnte man in dem sanften Wummern fast schon die altbekannten Weisen zur Jahreszeit erkennen. Grelles Neonlicht erhellte den weiß gekachelten Raum, der früher mal ein kleiner Supermarkt gewesen war, dessen Betreiber Siegfried Sünder jetzt aber selbst in der alten Wohnanlage auf die Ewigkeit wartete. Die gleisende Helligkeit des unbarmherzigen Neonlichts wurde nur durchbrochen von den lustig bunt blinkenden LEDs eines kleinen Plastikweihnachtsbaums, der auf einer der surrenden Maschinen immer wieder gefährlich nahe am Abgrund tanzte. Bunt wie die Lichter des Baumes war auch der Inhalt der einzelnen Maschinen. In einer wirbelten zum Beispiel bunte Kleinteile in einem irrwitzigen Tanz umeinander. In einer anderen war das Wasser rot gefärbt, als befände sich blutige Wäsche darin. Und in der nächsten Maschine wiederum sah man sogar ein paar Knochen, wahrscheinlich Rehrücken, am Fenster rotieren. Gedämpft drangen durch die geschlossene Glastür des Waschsalons kehlige Wortfetzen, die irgendwie fremdländig klangen, vom Kiosk des mürrischen Mustafa auf der anderen Straßenseite herüber. Eine Gruppe Straßenkehrer, dick eingepackt in grell-orange Overalls, standen da am Kiosk. Sie wärmten sich ein wenig auf, bevor sie weiter durch die Nacht ziehen würden, um sich um die Reste vom Feste auf den Straßen der Stadt zu kümmern und sie wie eine verlorene Herde ausgemusterter Schafe vor sich herzutreiben. Der Trupp bestand in dieser Nacht aus Mitgliedern einer einzigen Familie, die inzwischen komplett von jung bis alt bei den städtischen Reinigungsbetrieben angestellt war. Es war die Familie Al-Rai, das ist arabisch für Hirte, denen nichts anderes übrig geblieben war, als diese unbeliebte Schicht am Weihnachtsabend zu übernehmen, weil sie dringend Geld brauchten. Außerdem hatte die Einsatzleitung aufgrund ihres nicht christlich klingenden Namens angenommen, dass sie wahrscheinlich sowieso kein Weihnachten feiern würden. Dabei waren sie gar keine Moslems. Ihre Familie gehörte zu den Gründern einer uralten christlichen Gemeinde in Bethlehem im Heiligen Land. Aber das wusste niemand. So machten die Al-Rais aus der Not eben eine Tugend und feierten diese besondere Arbeitsschicht mit kurzen Pausen an verschiedenen Kiosken, in denen sie sich mit Tee und mitgebrachtem harten Gebäck aufwärmten. Während Vater Al-Rai die alten Geschichten von der Hoffnung auf einen Erlöser aus allen Dunkelheiten erzählte. Und selbst der mürrische Mustafa musste dabei ein paar Mal versonnen lächeln, denn er hatte als Kind in der Koranschule auch von diesen Hoffnungen gehört. Gegenüber im Waschsalon lächelte derweil niemand. Denn obwohl heute am Weihnachtsabend traditionell viele Menschen jeden noch so kleinen Raum in der Stadt einnahmen und auch fast alle Maschinen im Waschsalon in Betrieb waren, schien die zierliche alte Dame ganz allein im Waschsalon zu sein. Sie trug ein festliches Abendkleid, das schon einige abgewetzte Stellen aufwies, und über den Verband, der sich über ihren kahlen Schädel spannte, hatte sie dem Anlass entsprechend ein Perlenhaarnetz gespannt. Ihr Stil, sich zu schminken, schien alten Kinofilmen entsprungen zu sein, aber ihre Haltung war immer noch die einer prima Ballerina. Sie strahlte etwas von einer verblassten Verheißung aus, wie sie sich da im Rund des Maschinenpublikums Gedanken verloren drehte. Wehmütig fiel ihr Blick dabei auf eine weiße Taube, die vor wenigen Minuten direkt vom Himmel auf den Gehweg gefallen war. Wahrscheinlich hatte sie mitten im Flug einen Herzschlag ereilt. Das war nun mal der Lauf des Lebens. Nun lag die Taube wie ausgestopft auf dem Gehweg und hatte im Tod einen Bannkreis der Unberührbarkeit um sich herum geschaffen, so dass die beiden Herren, die gerade die Straße heraufkamen, einen weiten Bogen um sie machten. Gerade so, wie es die Familie der alten Dame in den letzten Jahren auch mit ihr gemacht hatte. Dabei war sie doch noch gar nicht tot. Umso mehr hatte sie sich gefreut, als ihre drei Söhne Kaspar, Melchior und Balthasar, allesamt erfolgreiche Astrologen, sie zum Weihnachtsessen besuchen wollten. Sie hatte versucht, noch einmal an ihre vielgerühmten Kochkünste von früher anzuknüpfen, aber irgendwie war ihr seit dem Tod ihres Mannes doch so manches verloren gegangen und sie konnte sich einfach nicht mehr an alles erinnern. So hatte das Essen nicht so geschmeckt, wie es hätte sein sollen. Nur die Geschwisterrivalitäten ihrer Söhne waren so heiß und scharf gewürzt wie eh und je. Und in einem plötzlich entbrannten Streit waren sie alle vom Tisch aufgesprungen und hatten das Festessen umgeworfen. Und dann waren sie wutentbrannt aus der Wohnung gestürmt und hatten sie einfach allein und verzweifelt zurückgelassen. Wie in Trance hatte sie ganz automatisch das Tischtuch mit allem, was sich darauf befand, zusammengerafft und war von ihrer Wohneinheit in der alten Wohnanlage hinunter in den Waschsalon gegangen. Hier hatte sie wenigstens das Gefühl, nicht ganz so allein zu sein. Es war zwar auch hier kein Mensch zu sehen, aber da alle Maschinen liefen, würde ja wohl alsbald schon ein paar wieder zurückkommen. Und das gütige Auge der Überwachungskamera gab ihr das Gefühl von Sicherheit. Sie wusste ja inzwischen, dass die Betreiberin des Waschsalons, Romy Kaiser, immer wieder auf den Monitor in ihrem Wohnzimmer im Nebenhaus schaute, um zu sehen, was im Waschsalon so vor sich ging. Und wenn jemand Hilfe brauchte, kam sie manchmal sogar herüber. Sie deutete eine Verbeugung Richtung Kamera an, als wolle sie sich für einen Applaus bedanken. Und tatsächlich öffnete sich kurz darauf die Eingangstür. Es war aber nicht Frau Kaiser, sondern es waren die beiden Herren, die auf dem Gehweg den Bogen um die tote Taube gemacht hatten. Sie kannte die beiden. Herr Ochs, den Geschäftsführer der Fleischerei um die Ecke, und Herr Asinus, den fleißigen Sachbearbeiter von der Arbeitsagentur, und nickte ihnen huldvoll zu. Herr Ochs und Herr Asinus holten sich ihre Wäsche aus dem Trockner und falteten sie ordentlich auf einem Tisch an der hinteren Wand zusammen. Da hörten sie alle plötzlich ungewöhnliche Geräusche aus einem der nicht mehr genutzten Nebenräume des alten Sündersupermarkts. Eine sonst immer verschlossene Tür öffnete sich und ein junges Ehepaar in abgerissener Kleidung betrat den Hauptraum des Waschsalons. Die Frau trug ein frisch geborenes Baby in Windeln gewickelt im Arm. Und weil die beiden offensichtlich kein Kinderbettchen dabei hatten, legten sie das Baby in eine der großen Trocknertrommeln, in denen Herr Ochs und Herr Asinus ihre Wäsche getrocknet hatten. Die junge Mutter wiegte den Kleinen in der noch warmen Trommel hin und her, was dieser sichtlich genoss. Ihr Mann holte derweil die Wäsche aus der blutroten Maschine. Und jetzt konnte man sehen, dass es tatsächlich Blut gewesen war, denn sie hatte das Baby im Nebenraum geboren und die blutigen Laken dann hier gewaschen. Frau Kaiser hatte ihnen das alles in einem seltenen Anfall von Güte zugestanden, weil das junge Paar in der gesamten Stadt keine andere Unterkunft gefunden hatte. Und die Geburtsstation des Krankenhauses hatte man schon vor langer Zeit geschlossen. nachdem sich der Betrieb aufgrund der wenigen Geburten nicht mehr rentiert hatte. Der junge Vater erzählte, dass sie sich die überfüllte Stadt bestimmt nicht als Geburtsort für ihren Erstgeborenen ausgesucht hätten. Aber es war ihnen nichts anderes übrig geblieben, als hochschwanger in die Stadt zu reisen, in der sie seit ihrer Geburt nicht mehr gewesen waren, weil sie sofort nach den Feiertagen dringend einige wichtige Unterlagen für den Hartz-IV-Antrag vom hiesigen Einwohnermeldeamt besorgen mussten. Inzwischen wurde es langsam belebt im Waschsalon, denn nun kamen auch noch alle Reis herein. Sie hatten neben dem Eingang ein sternförmiges Graffiti an der Hauswand aufleuchten sehen, das sie an das alte Sternensymbol aus ihrer Kirche in Bethlehem erinnert hatte. Und so wollten sie nachsehen, was da wohl los sei. Gerade nahm die alte Dame einen Anlauf, alle zu sich in ihre Wohneinheit einzuladen, da sie ja genügend Platz hatte, als sich die Eingangstür noch ein weiteres Mal öffnete. Herein kamen nun Arm in Arm und mit reumütigen Gesichtern die drei zerstrittenen Astrologen. Sie waren nicht weit gekommen in ihrem Streit. Schon am Dienstboteneingang der alten Wohnanlage, zu dem sie sich in ihrer Verblendung verirrt hatten, waren sie in einer warmen, unausweichlichen Helligkeit begegnet und hatten das Gefühl gehabt, geradezu körperlich von ihr umarmt zu werden. Das heilsame Licht drang aus einem unscheinbaren Schwesternzimmer in dem finsteren Flur hinaus, und es war ihnen vorgekommen, als hörten sie rauschende Engelgesang von unzähligen, weiß gekleideten Wesen, die in dem Raum sangen. Vom Frieden unter den Menschen war da die Rede und vom Wohlgefallen Gottes an der Versöhnung zwischen zerstrittenen Menschen, der Befreiung von solchen, die nicht mehr angesehen wurden, zurück in die Arme der Liebe. Da hatten sie ohne ein weiteres Wort gewusst, was sie zu tun hatten, und hatten sich auf der Suche nach ihrer Mutter gemacht, nachdem sie sich nicht mehr in ihrer Wohneinheit angetroffen hatten. Und als sie gerade auf der Straße an der toten Taube vorbeikamen und sich noch wunderten, wie die wohl hierher gekommen war, sahen sie durch das Fenster ihre Mutter im Waschsalon mit dem Baby auf dem Arm, selig lächelnd und mit einem Ausdruck der Klarheit im Gesicht, wie schon seit Jahren nicht mehr. Daneben standen die Eltern des Babys, umrahmt von Ochs und Asinus. Sie sahen die Alrees in ihren grellen Overalls, und selbst der mürrische Mustafa vom Kiosk gegenüber und Romy Kaiser von nebenan waren mittlerweile Teil dieser nächtlichen Gesellschaft geworden. Und die Astrologen spürten ganz tief in ihrem Herzen, wie in dieser Nacht Neues zur Geburt kam. Sie gingen hinein, entschuldigten sich bei ihrer Mutter und umarmten sie unter Tränen. Da klang plötzlich ein volltönender, allerbarmende Stimme wie aus dem Nichts und sagte: Versöhnung und Frieden sind das größte Geschenk, das ihr machen könnt. Es ist mehr wert als alles Gold auf der Welt zusammen. Auch wenn das zwar gar nicht möglich war, hatten doch alle Feiernden den Eindruck, dass die Stimme aus der Trocknertrommel gekommen war, in die die alte Dame das Baby inzwischen gebettet hatte. Und draußen vor dem Waschsalon erwachte plötzlich die tote Taube wieder zu neuem Leben, auch wenn das ebenso unmöglich war, und flog hoch, hinaus ins nächtliche Sternenmeer, denn das war von nun an der Lauf des Lebens. Ich habe euch gewarnt. Ich habe die Geschichte dreimal gelesen und jedes Mal hat sie mir mehr gesagt von dem, was drin steckte. Aber wisst ihr, bei all dem geht es doch darum, wie wir ankommen in der Weihnachtszeit. Wie wir das empfangen können, was in dieser Zeit liegt, was verborgen liegt, was gefunden werden will. Von jedem von uns. Ein Grund, warum wir heute Abend hier sind, ist sicherlich der, dass wir alle uns danach sehen, mehr von diesem Weihnachtsfrieden und von dieser Weihnachtsfreude mit nach Hause zu nehmen. Es gibt ein altes Lied. Meine Traumtochter Grace, ihr habt sie schon gesehen, eine wunderschöne Stimme. Sie singt jetzt mit uns oder für uns, wenn ihr wollt, das Lied Have Yourself a Merry Little Christmas. Hab selbst ein gesegnetes Weihnachtsfest. gehört all Trouble, alle Schwierigkeiten werden dann verschwinden, wenn endlich Weihnachten ist. Wissen, dass es nicht immer die Situation ist, die wir dann erleben. Manchmal sind die Schwierigkeiten dann so höher. Es gibt Menschen, die können in dieser Jahreszeit ganz schwierig Weihnachtslieder hören oder Weihnachtsgeschichten hören, weil sie vielleicht selbst gerade in einer Situation sind, wo sie jemand lieben verloren haben. Und es gibt auch Dinge, manchmal sogar am Weihnachtsbaum, die gelöst oder ja, gelöst werden müssen. Und das ist jetzt eine Geschichte für unsere Kleineren. Es sind noch Kinder im Raum. Hier. Jetzt müsst ihr aufpassen, weil ja, vielleicht erlebt ihr sowas ja selbst zu Hause in der oder der ähnlichen Art. Streit am Weihnachtsbaum. Was war denn das für ein Lärm mitten in der Nacht? Es war bestimmt schon nach Mitternacht. Martin wollte eigentlich schlafen, aber bei diesem Krach ging das überhaupt nicht. Martin war 4 Jahre alt. Sein Zimmer war direkt neben dem Wohnzimmer und genau von dort kam der Lärm. Martin überlegte nicht lange, sondern stand auf und schlich leise ins Wohnzimmer. Eine Straßenlaterne leuchtete ins Zimmer, sodass er sehen konnte, was da vor sich ging. Der Krach kam direkt vom Weihnachtsbaum. Am Abend zuvor hatte er zusammen mit seiner Mutter den Baum geschmückt. Doch was musste er jetzt sehen? Die Kugeln schaukelten wild hin und her. Das Lametta verwirrte sich in den Zweigen und die Kerzen waren alle krumm. Die Sterne sahen aus, als ob sie mit den Kugeln einen Fechtkampf ausführten. Und manche der Sterne waren schon ganz demoliert. Manche Sterne waren aus Stroh. Die hatte Martins Mutter gemacht. Andere waren aus Papier. Die hatte er selbst im Kindergarten gebastelt. Aber jetzt sahen sie gar nicht mehr so schön aus. Tränen stiegen Martin in die Augen. Was geht hier nur vor, dachte Martin. Unser schön geschmückter Baum, so eine Gemeinheit. Und was war das für ein Lärm? Da schon wieder. Jetzt sah Martin es genau. Ein Stern stieß einen schrillen Schrei aus und wandte sich gegen eine neben ihm hängende Goldkugel. Verschwinde die hier, du passt überhaupt nicht. Zu mir. Ich habe wunderschöne Strahlen und du bist nur dick und fett. Geh fort von hier. Der Stern schaukelte wild gegen die Kugel. Dabei brach er sich eine seiner schönen Spitzen ab. Hämisch lachte die Kugel zurück. Siehst du, das kommt davon. Jetzt bist du gar nicht mehr so schön. Noch am Tag zuvor hatte seine Mutter alle Spitzen schön nachgeschnitten und jetzt so etwas. Ist der Stern blöd, dachte Martin. Nun fingen auch die Kerzen noch an, die anderen auszulachen. Ach, was seid ihr mickrig? Ihr seid nur das tote Material. Wir können richtig brennen und Licht und Wärme verbreiten. Dabei blusterten sich die Kerzen vor Stolz so auf, dass sie ganz aus der Form gerieten und anfingen, sich vor lauter Einbildung zu verbiegen. Zu allem Überfluss machte sich jetzt das Lametta noch selbstständig und lachte silberhell die anderen aus. Wir sind sowieso am schönsten. Engelshaar nennt man uns. Der Name sagt schon, dass wir etwas Besonderes sind. Eigentlich könnten die anderen doch alle verschwinden, ihr Kerzen, Kugeln und Sterne. Wir alleine sind wirklich schön. Ach, so schön, sangen die Lametta-Fäden vor sich hin, lachten hämisch zu den anderen. Und dabei schaukelten sie so wild durcheinander, dass sich nacheinander alle in den Zweigen verhakten und sich immer weniger bewegen konnten. Wie schrecklich, dachte Martin. Er war ganz durcheinander und eine Träne kullerte aus seinem Auge. Doch, was war das? Der Baum fing jetzt an, seine Zweige zu bewegen und sagte mit tiefer Stimme, »Wer stört hier meine Nachtruhe? Ihr streitet hier alle miteinander. Und was ist das Ergebnis? Nur ein einziges Chaos und Durcheinander. Wie bei den Menschen. Wenn die streiten, endet das auch immer so. Am Schluss bleiben nur Scherben übrig. Jeder ist beleidigt, heult oder schreit die anderen an. Und niemand weiß am Ende, was der Grund für den Streit war. Schluss jetzt mit dem Unfug. Was seid ihr doch kindisch? Dieses Theater hört jetzt sofort auf. Ich bin der Weihnachtsbaum von Martins Familie und ich will auch morgen an Heiligabend mit euch allen zusammen noch schön aussehen.
Wir alle sind doch nicht für uns selbst da, sondern für das Fest der Geburt von Jesus. Und da brauche ich euch alle. Ich brauche euch Kugeln. Ihr seid ein Zeichen für die kostbaren Geschenke der Weisen. Genauso brauche ich auch Sterne. Ihr erinnert an den Stern von Bethlehem. Und ihr Lamettafäden, ja, ihr heißt Engelshaar. Und dabei erinnert ihr die Menschen an die Engel, die in der Weihnachtsnacht den Hirten Frieden verkündet haben. Und nicht Streit. Ihr Kerzen leuchtet für Jesus, das Licht der Welt. Darum benehmt euch jetzt wieder und vertragt euch. Was soll denn Martin morgen denken, wenn er eine solche Verwüstung sieht? Beschämt richteten sich die Kerzen wieder auf und sagten zu den anderen, tut uns leid, dass wir euch beleidigt haben. Der Stern stupste die dicke Kugel ganz vorsichtig an und sagte, Entschuldigung. Und im selben Moment wurde seine Spitze wieder heil. Das Lametta versuchte sich wieder zu sortieren und ganz leise meinte Martin aus dem Rascheln zu hören, und Frieden auf Erden den Menschen, wie damals bei den Engeln. Als Martin am nächsten Morgen nochmals ins Wohnzimmer lugte, war von dem Durcheinander der vergangenen Nacht nichts mehr zu sehen. Ob er das Ganze wohl nur geträumt hat? Manchmal wäre ich gerne ein Mäuschen im Himmel. Würde ich gerne mal hinhören, was die Engel sich wohl gerade sagen. Was wohl gerade Thema ist, wenn die geistliche Welt so in unsere Welt hineinblickt. Wenn Gott und die Engel schauen, was gerade auf der Erde los ist, was wird da wohl geredet? Was werden die wohl gerade über uns sagen? Was werden die gerade über Susanne sagen? Oder über Carmen? Oder über Marion? Oder über Bernd? Und da ist jemand, der hat so ein Gespräch mal belauscht und das aufgeschrieben. Das ist allerdings schon länger her, werdet ihr gleich merken. Er hat es getan! Er hat es getan! Es ist soweit! Endlich! Er hat es getan! Er ist ein Held! Hört ihr! Das ist ein historischer Tag! Jetzt ist es passiert! Der Anfang ist gemacht. Wie lange haben wir darauf gewartet? Und nun ist es endlich geschehen. Ich war bei Gott Vater und er hat mir alles erzählt. 9 Monate wird es dauern. So hat er gesagt, dann werden die Menschen ihn sehen. Endlich. Gott sei Dank.
Tanzend und jubelnd springt der kleine Engel durch die Straßen der Stadt, in der es niemals dunkel wird. Er rennt, hüpft und wirbelt vor lauter Begeisterung im Kreis herum, reißt die Arme hoch und schreit immer wieder, bis er fast heißer wird.
Hurra, er hat es getan, es ist soweit.
Und just in dem Moment rennt der kleine Engel völlig außer sich vor Freude versehentlich gegen einen stillgewordenen großen Engel, der den alle den Weisen nennen. Auch das Gesicht des großen Engels strahlt, wenn auch auf eine stillere Weise. Dann nickt er und sagt leise, ja, es ist soweit. Darauf haben wir alle gewartet. Der Weise nimmt den kleinen Engel liebevoll hoch auf seinen Arm und schaut ihn gütig an, während eine Träne seine Wange hinunterkullert.
Aber was ist denn? Freust du dich denn nicht? Seit tausenden von Jahren wartet der ganze Himmel auf diesen einen Tag und du weinst?
Der weiße Engel blickt verständnisvoll in das Gesicht des kleinen Engels, dessen Begeisterung einem Ausdruck des Erschreckens gewichen ist. Erschrick nicht, kleiner Engel. Es ist gut. Du sollst dich freuen. So ist es recht. Genau so ist es gemeint. Auch ich freue mich. Auch mein Herz ist bewegt. Ich war nur traurig für einen kurzen Augenblick. Ich dachte an Gottes Sohn. Ich überlegte gerade, wie er sich wohl fühlen mag. So weit weg von Gott Vater. So weit weg von uns. Weg vom Licht. So klein und hilflos. In einem menschlichen Körper als heranwachsendes Baby. Ausgeliefert. Und dann dachte ich an all das, was noch geschehen muss. Dies hier ist erst der Anfang. Er ist noch nicht durch. Das Ende wird schwer. Das hat Gott Vater ihm und uns immer wieder gesagt. Und dann dachte ich an Gott Vater, der sein einziges Kind hergegeben hat in eine grausame, dunkle Welt, weil er die Menschen liebt und weil er ihr Vater sein möchte für immer. Ein schwerer Weg liegt vor Gott Vater und vor dem Sohn. Aber auch ich weiß, es ist gut so. Es ist der einzige Weg. Gott tut es aus Liebe. Er macht den Weg frei für die Menschen, damit sie die Himmelsstraße finden und wir eines Tages alle zusammen sein und Gott feiern können. Gott liebt die Menschen so sehr. Deshalb möchte er, dass wir Engel ihnen helfen und auf sie aufpassen. Bestimmt braucht auch Gottes Sohn bald unsere Hilfe. Denn jetzt ist er ein Mensch. Auch seine Mutter wird Beistand brauchen. Sie hat es nicht leicht und sie ist noch so jung. Und die Menschen werden denken, sie lügt. Und dann ist da noch sein irdischer Vater. Wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich denken, ich sei betrogen worden. Sie werden unsere Hilfe nötig haben. Sehr nötig. Komm, lass uns zusammen zum Gottvater laufen und hören, welchen Auftrag er für uns hat. Ich würde die Geschichte gerne fertig lesen. Ich muss jetzt schauen. Mir fehlt nämlich ein Stück. Und ich mag Happy Ends bis zum Ende lesen. Lass mich kurz schauen. Welches Buch war das? Wunder der Weihnacht. Ach so, fehlt nur ein Satz. Eine Geschichte von damals, etwa 9 Monate vor Weihnachten. Gut, ich dachte, da käme noch mehr, aber das war's denn. Wir nahen uns dem Ende dieses, wie ich meine, schönen Abends. Und ich möchte euch noch kurz ein paar Infos geben, bevor wir noch zum Schluss ein bisschen was singen und auch noch ein bisschen was Kurzes hören. Ich möchte allen danken, dass ihr hergekommen seid, weil jeder von euch hat diesen Abend zu etwas Besonderem gemacht. Und ich wünsche euch eine wundervolle Adventszeit, dass ihr diesen Blick durchs Schlüsselloch immer klarer seht, wo die Heimat ausstrahlt hierüber in unsere manchmal so dunkle, düstere Zeit. Ich möchte euch einladen zu 2 Gottesdiensten. Das eine ist der Heiligabend-Gottesdienst, 15 Uhr am 24. hier bei uns. Ich darf predigen dieses Jahr, ich freue mich sehr drauf. Auch dort wird es sehr bunt und abwechslungsreich, das kann ich schon versprechen. Und ich lade euch ein für morgen. Morgen haben wir hier Gottesdienst, hier in diesem Raum. Meine Frau sitzt hier vorne, wird predigen. Und ich freue mich schon sehr drauf. Und es gibt, habe ich mir eben sagen lassen, hinterher ein Bistro Sahneschnitzel. Wie heißen die Nudeln? Spätzle, ja, muss das sein, da muss Spätzle bei. Uwe ist hier verantwortlich für die Küche morgen, freue ich mich schon drauf. Also eine gute Gelegenheit, wieder herzukommen, wenn es euch heute gefallen hat. Und jetzt folgt noch eine kurze Geschichte und eine süße Offenbarung und dann beschließen wir den Abend noch mit 2 Weihnachtsliedern. Als die Tiere über Weihnachten sprachen. Die Tiere diskutierten einmal über Weihnachten. Sie stritten, was wohl die Hauptsache an Weihnachten sei. Na klar, Gänsebraten, sagte der Fuchs. Was wäre Weihnachten ohne Gänsebraten? Schnee, sagte der Eisbär. Viel Schnee! Und er schwärmte verzückt. Weiße Weihnachten feiern! Das Reh sagte, ich brauche aber einen Tannenbaum, sonst kann ich nicht Weihnachten feiern.
Aber nicht so viele Kerzen, heulte die Eule. Schön schummrig und gemütlich muss es sein. Stimmung ist die Hauptsache.
Aber mein neues Kleid muss man sehen, sagte der Pfau. Wenn ich kein neues Kleid kriege, ist für mich kein Weihnachten. Und Schmuck, krächzte die Elster. Jede Weihnachten krieg ich was. Ein Ring, ein Armband, eine Brosche oder eine Kette. Das ist für mich das Allerschönste.
Na, aber bitte den Stollen nicht vergessen, brummte der Bär. Das ist doch die Hauptsache. Wenn es den nicht gibt und all die süßen Sachen, verzichte ich lieber auf Weihnachten.
Mach's wie ich, sagt der Dachs. Pennen, pennen, das ist das Wahre an Weihnachten. Mal richtig ausschlafen.
Und schlemmen, ergänzt der Ochse. Mal richtig schlemmen und dann pennen.
Dann aber schrie er, aua! Denn der Esel hatte ihm einen gewaltigen Schritt versetzt.
Du Ochse, denkst du denn nicht an das Kind?
Da senkte der Ochse beschämt den Kopf und sagt,
das Kind, ja, das Kind, das Kind ist die Hauptsache.
Übrigens, fragte der Esel, wissen das auch die Menschen?
Die Frage ist berechtigt. Wir alle wissen das jetzt. Und vielleicht hast du die Gelegenheit, in der Vorweihnachtszeit das noch dem einen oder anderen mitzuteilen. Oder ihn einfach auf den Weihnachtsgottesdienst von uns hinzuweisen. Der ist ja auch online möglich. Also du kannst durchaus einen Link schicken. Leute können von wo auch immer auf der Welt dran teilnehmen und können tatsächlich herausfinden, was Weihnachten eigentlich wirklich meint. Habt ihr gemerkt, dass wir als Deko gerne diese Zuckerstangen hier verwenden? Mögt ihr Zuckerstangen? Ah, die sind dann schon zu erwachsen, aber jüngeren, oder? Also im Alter von 10, 12, 13 Jahren war das durchaus was sehr Begehrenswertes für mich, eine Zuckerstange. Ich möchte euch gerne über den Hintergrund von Zuckerstangen noch was zum Schluss mitteilen. Denn einige wissen gar nicht, dass das christlichen Hintergrund hat. Ja, nicht amerikanisch Hollywood. Die haben es da verwendet, aber herkommen tut es woanders. Diese Zuckerstange hat einen weiten Weg zurückgelegt seit ihren Anfängen als Schnuller. Genau, es war mal ein Schnuller. Es begann zunächst mit einer einfachen weißen Stange Zucker. Die Eltern ihren Babys zum Lutschen gaben, wenn sie quengelig wurden. Würde man heute nicht mehr machen, man weiß, zahngesunder, aber das war mal so. In den 1670ern, lange her, waren wir alle noch nicht da, hatte ein deutscher Chorleiter, eine Idee. Er bog die Stange so, dass sie Form eines Hirtenstabs bekam. Am Eingang der Kathedrale erhielt jedes kleine Kind einen Zuckerstab. Für den Fall, dass es sein mangelndes Interesse am Krippenspiel vernehmlich zum Ausdruck bringen würde. Mit anderen Worten, ruhig stellen, dass das Kind Zucker lutschen, dann schreit's nicht. Der Legende nach beschloss ein Zuckerhersteller im US-Bundesstaat Indiana, die nette Idee des Chorleiters noch zu verbessern, indem er die Süßigkeit mit der wahren Bedeutung von Weihnachten verband. Zuerst fügte er einen großen roten Streifen hinzu als Symbol für das Blut von Jesus, das am Kreuz vergossen wurde. Ein Konditor ergänzt diese Idee mit schmaleren roten Streifen. Leider habe ich keine gefunden auf die Schnelle, die diese zusätzlichen schmaleren roten Streifen noch haben. Die gibt es aber auch als Zuckerstangen. Und die stellten die Peitschenhiebe der Soldaten dar, die auf dem Rücken Jesu niedergingen, wie auch die Verheißung, durch seine Striemen ist uns Heilung geworden, nach Jesaja 53,5. Die weiße Farbe erinnert die Kinder daran, dass Jesus ein sündloses Leben geführt hat. Und dann wurde Pfefferminzgeschmack hinzugefügt, der an Ysop erinnern sollte. Eine alttestamentliche Pflanze, die im Zusammenhang mit Opfern benutzt wurde. Weil Jesus das vollkommene Opfer für unsere Sünden ist. Die Härte des Zuckers drückt aus, dass Jesus der Fels unseres Heils ist. Die gebogene Stange ließ die Leute schon zuvor an den Hirten in Jerusalem denken, in Judäa. Die ersten, die erfuhren, dass der Retter geboren war. Und was passiert, wenn man die Zuckerstange auf den Kopf stellt? Je nachdem, von wo ihr guckt, seht ihr ein J. Jesus, genau. Ist das nicht wunderschön, dass jede Zuckerstange, die sie verschenken, eine Geschichte darstellt, die erzählt werden will und eine Einladung zu schmecken und zu sehen, dass der Herr gütig ist. Und damit ihr auch das mitnehmen könnt, habe ich für jeden von euch eine Zuckerstange reserviert. Die stelle ich nachher hier vorne hin. Die könnt ihr euch im Vorbeigehen dann einfach mit nach Hause nehmen. Ich würde jetzt gerne noch kurz beten und dann werden wir noch zwei Lieder zusammen singen. Bei den Liedern empfehle ich euch einfach aufzustehen und mitzusingen. Die kennt ihr alle. Macht hoch die Tür und O du Fröhliche, das können wir zusammen singen. Und damit schließen wir den Abend und dann könnt ihr ganz entspannt nach Hause gehen oder auch hier noch ein Schwätzchen halten, wie euch immer danach ist. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Abend. Wie ich schon gesagt habe, wenn er nur für mich gewesen wäre, wäre ich zufrieden. Denn ich habe ihn genossen. Ich habe jede Geschichte mir selbst auch vorgelesen. Und jedes Lied genossen, was meine Tochter gesungen hat. Ich danke dir von Herzen, Herr, für diese Einstimmung. Und dass ich jetzt auch ein Stück angekommen bin in dieser Adventszeit. Und danke für jeden, der das ebenso geschafft hat. Hier in unserem Raum oder auch zu Hause, online und auch vielleicht im Nachhinein noch, Herr. Lass uns die Weihnachtsfreude schmecken. Lass uns kindliche Erwartungen mit nach Hause nehmen an dieses Fest, an dich selbst. Denn du bist der Grund für Weihnachten. Und du, Herr, bist das Beste, was mir in meinem Leben je passiert ist. Ohne dich, Jesus, möchte ich keinen Tag mehr sein. Du bist mein Anfang und mein Ende. Du bist mein Retter, du bist meine große Liebe. Du bist mein Vater, du bist mein bester Freund. Du bist mein General, mein König. Du bist all das und noch viel mehr. Und ich danke dir so sehr, dass du Mensch geworden bist und für meine Sünden bezahlt hast. Nie wäre ich dir so nahe gekommen ohne dieses Opfer. Keiner von uns. Danke, Herr, dass Weihnachten die Voraussetzung für Ostern ist, wo alles entschieden wurde, die große Schlacht. Und du hast gewonnen. Und wir mit dir. Danke, Herr. Amen.